Ein herzliches Willkommen bei Die Quotenfrau, Fluch oder Segen. Dein Empowerment-Podcast von Frauen für Frauen. Mit wertvollen Karrieretipps, spannenden Insights und neuen Ideen. Mein Name ist Ursula Helmel und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist.
Grüß euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Quotenfrau. Heute wieder mal aus der Tabakfabrik und ich freue mich riesig, denn ganz oft wird uns gesagt, du musst wissen, was du willst, du musst wissen, wo du hin möchtest und dann kannst du deinen Karriereweg so gestalten, wie du das haben möchtest. Aber unsere heutige Gästin zeigt uns, dass das gar nicht so sein muss und dass das Leben ganz viele spannende Möglichkeiten bietet, die du nutzen darfst, wenn du das möchtest. Ich stelle sie euch vor. Frauke Wurmböck ist Diplom-Betriebswirtin und Clustermanagerin vom Medizintechnik-Cluster Business Upper Austria. Da werden wir heute noch einiges sprechen darüber, was genau das ist. Sie hat Ausbildungen in Marketing und Kommunikation und kommt ursprünglich von der Hotellerie. Und wie sie von Deutschland über Südafrika dann nach Oberösterreich gekommen ist, das wird sie uns heute erzählen und ich bin super neugierig drauf. Liebe Frauke, ich freue mich sehr, dass wir heute plaudern können. Schön, dass du da bist. Liebe Frauke, ich möchte gern starten mit der Frage, die mich in diesem Podcast besonders bewegt. Und zwar, hast du das Gefühl, dass wir die Quote da draußen in der Wirtschaft noch brauchen oder gibt es ein anderes Mittel, damit wir Gleichstellung schaffen?
Also ich komme ursprünglich aus der IT und da konnte ich sehen, dass es sehr wenige Frauen gibt. Jetzt in der Medizintechnik hier in Oberösterreich sind wir eigentlich auch sehr oft unter uns. Also wenn es Frauen gibt, dann sind die mehr aus dem Bereich der FHs oder Universitäten, aber in den Unternehmen sind noch sehr wenige Frauen. Und so leid, wie es mir tut, ich glaube, wir brauchen wirklich noch eine Quote. Einfach, weil die Männer doch oftmals sehr, sehr gut, sehr, sehr stark vernetzt sind und das unter sich vielleicht regeln, was wir Frauen nicht so tun. Und mit einer fixen Quote könnten wir Aufsichtsrätinnen, Vorständinnen und so weiter, denke ich mal, nach oben pushen, die Zahlen. Es ist eine sehr gute Entwicklung mittlerweile schon. Also wir sind jetzt nicht mehr da, wo wir vor 30 Jahren sind. Aber ja, ich wäre für eine Quote.
Jetzt sehen wir aber gerade in der Medizintechnik, im Studium, in den FHs, da ist doch der Frauenanteil doch schon ganz gestiegen. Woran glaubst du, liegt das dann im Endeffekt dort, wo die Arbeitskraft gebraucht wird, dann doch wieder Männer landen?
Naja, so die Quote hätte ich jetzt nicht so sehr gesehen für das Gesamtkonzept, sondern eher für Führungspositionen. Also Frauen sind oftmals diejenigen, die in Teilzeit arbeiten, die vielleicht nach dem Studium direkt mit dem ersten Kind erstmal für ein paar Jahre verschwinden oder so. Und das sieht man bei Männern halt nicht. Es ist besser geworden. Männer nehmen oftmals die Väterkarenz etc. auch jetzt mittlerweile schon in Anspruch. Aber es sind doch sehr oft die Frauen, die dann kürzer treten, dann einfach vom Arbeitsmarkt verschwinden. Wir sind die besser Ausgebildeten. Also ich glaube, über alle Branchen hinweg fast gibt es mehr weibliche Studierende als männliche. Aber man sieht es dann nachher nicht am Arbeitsmarkt, beziehungsweise man sieht es nicht in den Führungspositionen. Aber die Tendenz geht schon in die richtige Richtung.
Herzlichen Dank. Lass uns doch jetzt gleich ein bisschen in deine Lebensgeschichte einsteigen, denn ich habe angeteasert, die ist bunt. Und jetzt hätte ich gern von dir gewusst, wie war der Weg in die Medizintechnik? Du hast uns schon erzählt, du warst in der IT, kommst von der Hotellerie. Ja, erzähl uns von dir.
Da müssen wir fast ein bisschen weit ausholen. Wir gehen jetzt nach Norddeutschland. Ich komme ursprünglich aus Hannover und habe dort mein Abitur gemacht. Meine Eltern waren aber schon 2 Jahre vorm Abitur, sind sie ins Rheinland gezogen. Das heißt, ich bin da allein geblieben und bin dann über den Umweg nach Paris nach dem Abitur wieder bei meinen Eltern in der Nähe von Koblenz gelandet und wusste bis dato immer noch nicht, was ich eigentlich machen wollte. Es geht bestimmt vielen Familien so, dass irgendwann der Druck auf die Kinder wächst. So, was willst du denn mal machen? Wo sind die besonderen Begabungen? Mich hat's in den 80ern mitten in der Punkzeit erwischt. Da hatte ich null Bock auf gar nichts. Und bin dann so quasi aus Desinteresse, kann man eigentlich jetzt im Nachhinein sagen, in der Hotellerie gelandet. Habe dann gemerkt, dass es mir wahnsinnig viel Spaß macht, mit Menschen zu arbeiten und auch diesen Service-Gedanken wirklich zu leben. Und habe auch dann gemerkt, dass man im Grunde ein bisschen schizophren wird in der Hotellerie. Also ich weiß noch, ich habe dann nachher schon mal vorweggenommen, ich habe dann doch noch studiert und im Studium habe ich wirklich viel Geld damit verdient, dass ich gekellnert habe, weil ich habe es ja von der Pike auf auch mal gelernt. Und dann stehst du wirklich nachts um zwei bei einer Hochzeitsfeier mit dem Rücken zur Wand und wartest auf die 10 Betrunkenen, die immer noch wirklich festkleben und sagst du deiner Kollegin, oh, wenn davon der Blonde, wenn der noch einmal irgendwie dem erzähle ich mal was, dann ruft der Blonde, dann drehst du dich um, du hast ein Lächeln auf dem Gesicht und du meinst das beinernst, wenn du dann sagst, was kann ich denn noch Gutes für sie tun? Du meinst das in dem Augenblick, du switcht in die Rolle. Und das hat mir eigentlich mein ganzes Leben lang gar nicht immer sehr geholfen, dass man diesen Dienstleistungsgedanken wirklich so verinnerlicht hat. Ne? Aber nichtdestotrotz verdient man da kein Geld, nicht wirklich. Und bin dann doch noch an die FH gegangen zum Studieren und habe mich damals für BWL entschieden, weil ich de facto eigentlich immer noch nicht so richtig wusste, was ich eigentlich machen wollte. Mir war nur klar, ohne ein Studium kannst du nichts richtig werden. Das ist leider Gottes so. Es ist fast egal, was du nachher studierst, aber das ist dein Ticket in höhere Positionen. Und mir war schnell klar, dass ich eigentlich nicht wirklich Hausnummer als Servicekraft irgendwo landen wollte. Und habe mich dann für BWL entschieden, weil man da verschiedene Richtungen machen kann. Habe dann schnell gemerkt, dass Marketing und Kommunikation mein Ding ist. Also ich sage heute immer noch, ich werde fürs Reden bezahlt. Und bin dann in der IT gelandet. Und war da lange Jahre unterwegs, war nachher auch als Marketingverantwortliche. Ja, und da saß ich dann halt unterhalb von Köln in einem kleinen Dorf, 1000 Einwohner, war verheiratet und war aber eigentlich nicht wirklich glücklich. Ich hatte immer das Gefühl, dass da eigentlich jetzt noch mehr kommen müsste. Ich hatte einen sehr, sehr stressigen Job. Das ging dann bis zum Burnout in 2003. Das war sehr hilfreich. Also im Nachhinein war es hilfreich, weil ich dann mal wirklich mal so ein Sabbatjahr genommen habe, mal überlegt habe, was will ich eigentlich? Und bin auch im Zuge dieses, was will ich eigentlich, dann auf die Idee gekommen, dass ich gerne noch was machen möchte, habe dann mein MBA gemacht. Das heißt, in mein Sabbatjahr nicht wirklich untätig verbracht. Und habe dann in dem Zuge auch noch gedacht, okay, jetzt hast du noch ein MBA gemacht und was machst du dann? Und habe mich dann selbstständig gemacht. Ich war dann nachher 9 Jahre selbstständig mit der Marketingberatung. Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Habe nur irgendwann auch gemerkt, eigentlich fehlt mir so ein bisschen die Anbindung an ein größeres Team. Und war dann oftmals wie so eine temporäre Marketingleitung für größere Unternehmen auch. So dass ich wieder auf ein Team zurückgreifen konnte. Das hat mir sehr gefehlt. Dann wurde mir auch das langsam ein bisschen fad. Dann habe ich fast noch meinen Doktor gemacht. Nur ich habe in Deutschland den MBA schon eigentlich verschwiegen, weil meine Kunden damit nichts anfangen konnten. In Deutschland sind Titel nicht ganz so wichtig wie hier in Österreich. Und habe dann irgendwann gemerkt, na, einen Doktor brauchst du eigentlich auch nicht machen. Dann habe ich eine Coaching-Ausbildung angefangen und die hat mich dann auch oft nach New York gebracht. Das war auch nochmal sehr, sehr inspirierend, wenn man wirklich so 4 Wochen am Stück in New York verbringt und da wirklich auch arbeitet, also nicht als Tourist, sondern da wirklich versucht zu netzwerken, Veranstaltungen auf die Beine zu stellen. Also unsere Coaches haben uns wirklich in den Supermarkt geschickt und haben gesagt, jeder kommt jetzt mit mindestens 5 verkauften Tickets wieder für eine Abendshow. Das heißt, du musst dann auch lernen, einfach im Supermarkt Leute anzusprechen und zu sagen, hey, hast du nicht Lust, wir machen da eine Party für $10, ist ein Getränk dabei. Das war sehr, sehr spaßig. Naja, und eines Tages führte mich diese Ausbildung auch nach Kapstadt und da habe ich dann meinen zweiten Mann kennengelernt und bin verhältnismäßig spontan dann nach Linz gezogen, nachdem ich Linz erstmal gegoogelt habe. Weil ich muss gestehen, dass mir Linz vorher nicht so ein Begriff war. Ich habe viele Kontakte nach Salzburg oder nach Wien gehabt. Aber Linz war jetzt Neuland. Ne? Habe mich aber eigentlich spontan in die Stadt ein bisschen fast schon verliebt, weil das wissen die Eingeborenen gar nicht so. Aber das ist eine wunderschöne Stadt, die wahnsinnig viele Möglichkeiten hat. Du hast ganz viel Kultur, du hast ganz viel Historie. Es ist aber nicht so riesig, dass man sich permanent verläuft. Du hast die Seen ganz in der Nähe, du hast Berge in der Nähe, du hast aber auch eine Hügellandschaft. Also das ist halt eine perfekte Kombination aus vielem. Ja. Ja, und dann war ich am Anfang hier wieder selbstständig. Ich habe dann gemerkt, es ist doch schwer als Zugezogene, sich hier einen neuen Kundenstamm aufzubauen. Und dann bin ich vor fast 10 Jahren bei der Business Upper Austria gelandet.
Da waren jetzt extrem viel spannende Sachen drinnen. Da muss ich jetzt nochmal ein bisschen zurück switchen. Und zwar, du hast gesagt, 2003 war so dein Jahr, wo du einen Cut gemacht hast, weil du ins Burnout gegangen bist oder gekommen bist vielmehr. Und da würde mich jetzt interessieren, wie war denn da der Prozess im Sinne von, okay, ich muss was ändern. Wann war da die Erkenntnis da?
Gut, das kann ich ziemlich genau sagen. Das war der Tag, an dem ich unseren Porsche 911er gecrashed habe. Das war nach 3 Wochen Urlaub und ich habe so instinktiv gemerkt, ich will so überhaupt nicht zurück auf die Arbeit. Also ich war komplett unentspannt und ich habe eine Kollegin abgeholt, also bin eine Strecke gefahren, die ich sonst eigentlich nicht fahre, und bin viel zu schnell in die Kurve gefahren und habe also das Auto wirklich 3-mal um sich selbst gedreht, bin dann in Fahrtrichtung, aber auf der Gegenfahrbahn in der Kurve zum Stehen geblieben, und das ist wirklich reine Glückssache, dass da nicht mehr passiert ist. Und da habe ich gedacht, boah, jetzt wirst du gefährlich für dich und andere, weil du willst sowas von nicht auf die Arbeit, dass du jetzt quasi schon Unfälle baust. Und noch so ein paar Signale, dass ich gemerkt habe, dass ich Fehler gemacht habe, die mir normalerweise nicht passieren, die ich dann zwar größtenteils noch korrigieren konnte, aber puh, die so ein Haar scharf waren. Ich hatte einfach viel zu viel. Also war damals, das Unternehmen hat mir einfach noch eine kleine Abteilung dazugegeben, hat gesagt, so, du machst das jetzt noch on top. Das heißt, ich habe eigentlich strategisches Marketing machen sollen wollen, bin aber eigentlich vor 17 Uhr überhaupt nicht zum Arbeiten gekommen. Ich habe 5 Tage, dann habe ich den Samstag, 5 Tage gearbeitet, den Samstag habe ich dann genommen und habe wirklich Geld rausgehauen. Also war wirklich so, nachdem ich gekündigt habe, sind 2 Boutiquen in meinem Nachbarort pleite gegangen. Also ohne Witz, also ich habe wirklich, wenn man schon mit Namen und mit, mögen Sie ein Prosecco, begrüßt wird, das ist fatal. Und sonntags waren wir da meistens auch noch arbeiten, meistens beim Hauptgeschäftsführer, der dann immer mit einem kleinen Kreis noch was gemacht hat. Es war einfach zu viel. Es war wirklich zu viel. Dazu kam, dass mein damaliger Mann schwer krank wurde und das ist mir dann irgendwie alles über den Kopf gewachsen. Und als ich gemerkt habe, dass es für mich und andere gefährlich wurde, habe ich gedacht, ich muss was ändern. Ich muss jetzt wirklich was ändern. Und habe dann gesagt, jetzt nehme ich ein Sabbatjahr. Das Gute war dann aber, nach Ablauf dieses Jahres habe ich dann für meine alte Firma freiberuflich noch im Grunde genommen das Gleiche, nur für bestimmte Projekte gemacht. Das heißt, ich war sehr gut finanziert, hatte aber nicht mehr diesen Druck. Ja.
Wenn du jetzt sagst, okay, ich denke gerade Frauen, aber auch viele Männer kennen dieses Thema, dass es rundherum viel wird. Wo würdest du sagen, wie kommen die Menschen da raus? Also was für einen Tipp könntest du Menschen geben, die sagen, boah, es ist jetzt echt schon viel, um nicht erst auf der Gegenfahrbahn zu landen, um das zu realisieren?
Ich glaube, man darf sich nicht selbst belügen und muss auf seinen Körper achten, also auf die Signale, und der Körper sendet Signale, wenn man permanent verkühlt ist, wenn man laufend irgendwo Schmerzen hat, der Körper sagt einem schon so, hallo, da ist irgendwas. Und ich glaube, ich habe sie alle übersehen, weil auch einfach immer nie Zeit war zum Krankwerden. Wichtig ist, dass man ein Umfeld sich schafft, wo man privat auch abschalten kann. Das war bei mir halt in diesem Fall nicht, weil privat war nochmal eine Riesenbaustelle, die mich gefordert hat. Das heißt, ich sage immer so schön, es gibt 3 Säulen eigentlich, auf die Menschen stehen und auf die bauen. Das ist einmal die Gesundheit, das ist das Privatleben und das ist der Job. Und man muss gucken, dass das halbwegs in Balance ist und dass nicht mehr als eine von diesen 3 Säulen quasi gerade wackelt. Weil wenn jetzt Privat und Job irgendwie schwierig ist oder wackelt, dann ist irgendwann die 3. Säule Gesundheit auch nicht mehr okay, ne? Und wir reden jetzt davon, das ist ja über 20 Jahre her. Ich glaube, da ist jetzt schon auch viel passiert. Also ich weiß zum Beispiel bei uns in der Firma, wir haben also permanent ein Dauerangebot, dass man, wenn man möchte, einen Psychologen kontaktieren und sich Sessions buchen kann. Das kriegt das Unternehmen gar nicht mit, glaube ich. Also na, das weiß ich, das ist anonym. Das heißt, da haben wir so eine Dauerzehnerkarte, sag ich mal, die man nutzen kann. Also in unserem Unternehmen gibt es speziell Schulungen auch für uns Führungskräfte, dass man die Signale erkennt, wo wackelt denn jetzt vielleicht ein Mitarbeiter, wo könnten wir vielleicht in ein Problem laufen, dass da gar nicht erst wirklich ein Burnout kommt, weil wenn es, glaube ich, erstmal einmal da ist, dann ist es gar nicht so einfach wieder wegzukriegen. Also ich habe damals vor 20 Jahren, weil ich es mir auch nicht besser wusste, ich habe einfach gesagt, ich nehme jetzt ein Sabbatjahr und habe versucht, so wenig wie möglich zu machen. Ich habe es nicht wirklich aufgearbeitet. Also ich habe mir da jetzt keine Hilfe gesucht oder sowas. Das wäre vielleicht im Nachhinein besser gewesen, man hätte das gemacht. Ne? Und heutzutage würde ich es, glaube ich, auch tun, dass man schaut, dass man einen körperlichen Ausgleich hat, dass man Sport macht, und wenn es nur, dass man sich in die Badewanne legt. Man muss jetzt ja nicht Wellnessurlaube buchen oder da unbedingt Yogakurse in Indonesien machen oder sowas, aber dass man einfach schaut, dass man so kleine Auszeiten für sich hat und dass man auch mal zurücktritt und nicht sagt, also ich werde teilweise so, dass ich habe gar keine Zeit für To-Do-Listen zu machen, was fatal ist, ne, weil man dann nachher nur noch reagiert auf die Sachen, die einem auf den Tisch fliegen. Aber ich glaube, dass das Wichtigste ist wirklich, dass man sich eigentlich Hilfe sucht.
Und ich möchte jetzt gleich wieder vorspulen sozusagen im Sinne von, seit 10 Jahren bist du beim Business Upper Austria und seit 3 Jahren ja jetzt mittlerweile, also im Jänner 2022 haben wir gesagt, Clustermanagerin. Gib uns da einen kleinen Eindruck. Als erstes einmal in die Medizintechnik. Was macht so ein Cluster? Was ist eure Aufgabe?
Vernetzen. Also das ist das A und O, was wir eigentlich machen. Wir bringen die richtigen Leute zusammen, auf dass sie gemeinsam Projekte oder Ideen entwickeln, dass quasi das positiv zurück in den Standort fließt. Also dass der Standort Arbeitsplätze schafft, dass Unternehmen gegründet werden. Wir betreuen ja auch Startups ganz speziell mit der Techtobie zusammen. Man sagen, Medizintechnik ist sehr stark reguliert, ist also nicht eine ganz einfache Branche, eine sehr spezielle Branche. Die Branche hat spezielle Bedürfnisse, die wir versuchen mit den unterschiedlichen Playern dann zu befriedigen. Also wir sind mit den Forschungseinrichtungen gut vernetzt und da haben wir hier eine tolle Landschaft in Oberösterreich mit der FH Oberösterreich, mit der FH Gesundheitsberufe, mit der FH in Hagenbeck ganz speziell und mit der JKU. Also wir haben da wirklich eine tolle universitäre und außeruniversitäre Forschungslandschaft, die alle mit in die Medizintechnik reinspielen können und da wirklich gemeinsam tolle neue Produkte und Projekte entwickeln. Und da sind wir halt für da. Und wir suchen halt nicht nur in Oberösterreich, wir suchen in ganz Österreich die passenden Partner zusammen. Wir sind da auch mit den anderen MedTech-Clustern vernetzt. Und darüber hinaus bin ich auch sehr aktiv in der MedTech-Cluster Alliance Dach. Das ist ein etwas sperriger Name. Aber wir sind 20 Medizintechnik-Cluster aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und ganz neu auch aus Luxemburg. Also eigentlich sind wir Dachel. Das heißt aber, wir schauen, dass wir die Kompetenzen auch in Oberösterreich, Österreich oder Europa halten, weil uns immer wieder passiert, dass die Menschen eigentlich immer nur nach Asien oder nach Amerika gucken und sagen, wir müssen dahin gehen. Nein, wir haben alles, was wir brauchen, auch hier im Dachraum. Und da schauen wir, dass wir gemeinsam uns und die Standorte weiterentwickeln können.
Was reizt dich am meisten an deiner?
Mich reizt besonders die vielfältigen Aufgaben, die wir bei uns auf dem Tisch liegen haben, weil wir die Partner in Projekte bringen möchten. Das heißt, wir schauen, mit welchen Partnern kann man was machen, welche Schienen gibt es gerade. Damit sich die richtigen Leute vernetzen können, haben wir eine Vielfalt an Aktivitäten, von Fachveranstaltungen, von großen, von kleineren, aber auch von Erfahrungsaustauschrunden. Und wir haben eigentlich immer so 20, 30 Bälle gleichzeitig in der Luft. Das ist das, was bei uns auch die Arbeit so interessant macht, aber auch teilweise so schwierig macht, wenn wir neue Leute suchen zum Beispiel, weil das, was wir da machen, das kann man nicht so mit einem Satz beschreiben. Das heißt, man kann es schon, aber jeder versteht das ein bisschen anders. Wir sind so eine Mischung bei uns aus Eventmanagement, Projektmanagement, Vertrieb, weil wir müssen uns auch zur Hälfte selber finanzieren. Also das ist, jeder kann da für sich praktisch das rausholen, was ihm Spaß macht. Und das Schöne ist, dass wir bei uns sehr viel Freiheit auch haben und uns neue Themen erarbeiten können. So habe ich jetzt zum Beispiel vor 3 Jahren angefangen, mir ganz besonders das Thema Pflege anzuschauen, weil ich es sehr, sehr wichtig finde, dass wir in dem Bereich stärker aktiv sind, weil wir werden alle älter. Wir werden aber nicht gesund alt, das ist ein bisschen das Problem. Und es gibt zu wenig nachwachsende Pflegekräfte zum Beispiel. Wir haben auch gar nicht die Möglichkeit, jeden alten, pflegebedürftigen Menschen in ein Pflegeheim zu geben. Das geht sich gar nicht aus. So, und da gemeinsam mit unseren Partnern, mit dem Netzwerk, das wir haben, an intelligenten Lösungen zu arbeiten, das ist extrem reizvoll.
Jetzt hast du schon gesagt, du hast jetzt angeschaut, wie können wir Pflege neu denken sozusagen. Meine Frage ist jetzt, hast du eine Vision? Also gibt es irgendwas, was dich antreibt, wo du sagst, genau deshalb bin ich jetzt hier, genau deshalb mache ich diesen Job und genau deshalb bin ich Führungskraft?
Puh, eine Vision hört sich so staatstragend an. Also ich kann ja mal vielleicht mal nur mal kleiner anfangen, was mich glücklich macht. Was mich glücklich macht, wenn wir bei Veranstaltungen merken, dass Leute aufspringen und sagen, ha, genau Sie kommen mir gerade richtig. Lassen Sie uns nachher nochmal reden, weil genau Sie und Ihre Kompetenz oder Ihr Unternehmen brauche ich jetzt gerade. Nach so etwas habe ich schon länger gesucht, wenn wir so merken, dass wir wirklich ein Match haben. Dass Leute auf andere Ideen kommen oder endlich die Leute treffen, die sie brauchen, um sich weiterzuentwickeln. Sei es jetzt persönlich, aber in der Regel dann das Produkt oder das Unternehmen. Das macht uns glücklich, wenn wir dann merken, dass es wirklich einen Sinn hat. Also ich bin jetzt in einem Alter, ich bin jetzt 58, dass ich sage, meine Arbeit soll sinnstiftend sein. Also wenn ich irgendwann merke, dass was wir da machen, hat keinen Impact draußen, dann suche ich mir was anderes, glaube ich. Aber wir schaffen es, dass Leute praktisch durch unser Zutun besser werden. Dass sie die richtigen Leute finden, um was zu entwickeln, dass wirklich was weitergeht. Das ist das, was uns glücklich macht. Meine Vision wäre, dass wir wirklich das Netzwerken ernst nehmen, nutzen und auch über den eigenen Tellerrand hinaus gucken. Weil ich glaube, wir haben so viel Kompetenzen hier bei uns im Land, die wir noch gar nicht alle angezapft haben.
Jetzt möchte ich gern dieses Netzwerken noch einmal aufnehmen. Du bist ja nicht nur im Beruflichen eine Netzwerkerin, sondern engagierst dich auch bei den SOAR-Optimistinnen Club Linz 1.
Genau.
Und was ist es denn, warum brauchen wir Netzwerken überhaupt? Also wozu das Ganze?
Ich glaube, wir sollten da wirklich schauen, was die Herren machen. Die Herren netzwerken seit tausenden von Jahren recht erfolgreich. Und wir Frauen noch nicht so gut. Die SOAR-Optimisten, die sind jetzt über 100 Jahre alt. Da gibt's allein hier in Linz 4 Clubs. Und wir sind einer mit der ältesten, mit Club Linz 1. Und wir sind ein reiner Frauenclub und wir engagieren uns in Projekten, die Frauen fördern, die Frauen was Gutes tun. Das kann im Inland sein, das kann im Ausland sein. Das ist aber wirklich ganz gezielt Projekte, die Frauen unterstützen sollen. Hausnummer, ich war jetzt gerade vor 2 Wochen, 3 Wochen, da waren wir in Rohrbach. Das hat auch Linz 1 mit unterstützt, da gab es einen Redewettbewerb. Das hat die Union, also die ÜB-Organisation in Österreich, ausgerichtet, wo wirklich Schülerinnen zu 2 wichtigen Themen, also Frauen und Finanzen und Frauen und Gewalt, eine kleine 3-minütige Rede vorbereitet haben. Und 3 Gewinnerinnen dürfen dann jetzt im Herbst nach Wien, um sich da mit den anderen österreichischen Gewinnern quasi zu matchen. Und das war so ja schon fast berührend, was die jungen Damen, mit welchem Kampfgeist die zum Teil aufgetreten sind. Und gerade Frauen und Gewalt ist ein Thema, was uns ja, was irgendwie nie aufhört und gerade in Österreich mit Femiziden auch wirklich sehr, sehr präsent ist. Und da haben die jungen Damen mir richtig Hoffnung gemacht, weil die sind voller Kampfgeist. Und die haben auch verstanden, dass man sich besser vernetzen sollte, um gemeinsam wirklich stark zu sein. Eine Einzelkämpferin ist nie so stark wie eine ganze Gruppe. Und das müssen wir Frauen noch lernen. Und da müssen wir, glaube ich, auch jede Einzelne an uns arbeiten, dass wir nicht immer auf den Trick reinfallen, den uns die Herren vielleicht schon mal gerne stellen, dass wir uns gegeneinander ausspielen. Also dass wir auch gegenseitig sagen, was hat sie denn heute an oder sowas, wir uns auf Äußerlichkeiten reduzieren. Und wenn irgendjemand meint, er müsste sich, sag ich mal, in der plastischen Chirurgie verändern, dann ist das immer noch ihre Entscheidung. Da muss man das trotzdem akzeptieren. Und dann ist es nicht an uns Frauen, über andere zu lästern oder einen Lebensweg neidisch zu kommentieren, einen Erfolg zu missgönnen. Da müssen wir noch wirklich einander arbeiten. Und das Verständnis, dass wir als Frauen gemeinsam in den Netzwerken viel, viel mehr erreichen können.
Was ist es denn, was Männer anders machen als Frauen?
Ich glaube, Männer nutzen die Netzwerke besser beruflich. Das heißt, da werden sich untereinander Jobs vielleicht vorgeschlagen, kriegen vielleicht die Herren aus dem eigenen Club die ein bisschen eher präsentiert, als bevor sie in die Zeitung gehen oder so etwas. Da werden zuerst die Netzwerke für Aufträge vielleicht angefragt. Alles im Rahmen des rechtlich Legalen. Also nicht falsch verstehen, da wir reden jetzt nicht über Korruption, sondern einfach, dass man einen kleinen Vorteil hat, wenn man wen kennt. Und wir Frauen, wir kennen auch ganz viele. Aber wir nutzen das nicht. Also wir nutzen es vielleicht mal, dass man sagt, dann treffen wir uns mal auf einen Kaffee und plauschen. Aber wir kommen nicht auf die Idee, dass man das vielleicht sagt, hey, kennst du nicht wen, der mir bei dem und dem beruflichen Problem weiterhelfen kann? Kennst du nicht jemanden, ich habe das und das im Angebot, hey, wie sieht's aus? Da scheuen wir Frauen vielleicht noch wirklich den konkreten, die Akquise oder den Abschluss auch, ne? Also dass wir uns nicht trauen, da wirklich zu sagen, hey, ich könnte deine Hilfe gebrauchen bei dem und dem. Männer haben da gar kein Problem. Mhm. Also, nee, jetzt nicht alle, ne, aber viele.
In Österreich sagt man dann, also ich glaube, es ist dann halt so ganz schnell so ein Stempel drauf, so dieses Freundalwirtschaften und die backeln wieder miteinander. Ja, das ist in Österreich so die Sache, dass es vielleicht eben auch ausgenutzt wird, beziehungsweise nur untereinander die Jobs hin und her geschoben werden. Wie können wir denn da vielleicht als gutes Beispiel vorangehen?
Also Freundelwirtschaft, das wollen wir natürlich in dem Sinne nicht, aber dass man vielleicht einfach mal überlegt in meinem Netzwerk, was macht denn der oder diejenige beruflich? Und ich glaube, ist es bei vielen ganz selbstverständlich, wenn in deinem männlichen Serviceclub jetzt ein Rechtsanwalt ist, dann gehen die zu dem Rechtsanwalt. Wenn da ein praktischer Arzt ist, dann versuchen die zu dem praktischen Wahlarzt zu gehen und so weiter und so fort. Und wir haben auch eine Freundin, die Ärztin ist, aber deswegen nutzen wir sie nicht, ne? Das ist mir bei mir selber schon aufgefallen. Warum nutze ich eigentlich nicht die oder die für das und das? Warum gehe ich da immer noch woanders hin? Das ist doch eigentlich eine Freundin quasi oder eine Clubschwester. Und dass wir da vielleicht auch einfach zu wenig drüber nachdenken. Was bedeutet das oder was ist das für ein Struggle, wenn jemand selbstständig ist, der vielleicht wirklich um jeden Klienten eigentlich ein bisschen kämpfen muss und dann das eigene Netzwerk nutzt dich aber nicht, ne? Ich weiß nicht, wo da teilweise die Hemmungen sind, ob man sagt, ich möchte das trennen, das ist jetzt eine Freundin, da möchte ich ja eigentlich gar nicht meine Rechtsangelegenheiten auf den Tisch legen oder sowas. Männer haben da, glaube ich, viel weniger Hemmungen. Die versprechen sich vielleicht auch noch einen besseren Preis, während wir dann wieder sagen, na, sag ich mal, dann... Als Beispiel, das hört man ja auch immer wieder, dass das von Frauen dann auch irgendwie erwartet wird, dass sie manche Sachen einfach kostenlos anbieten, ne? Oder für nur ein Drittel vom Preis, den vielleicht ein männlicher Kollege nehmen würde, ne? Männer haben da gar keinen, also wenn ich jetzt immer Männer sage, dann ist das meine persönliche Erfahrung, natürlich nicht alle, ne? Liebe Männer, ihr seid nicht alle damit gemeint, ne?
Jetzt machst du das eben bei den so Optimistinnen mit den Netzwerken und du hast uns auch schon erzählt, ihr veranstaltet im Cluster auch immer Netzwerkveranstaltungen. Gib uns denn da gerne mal ein Beispiel. Gibt es irgendwas, was demnächst stattfindet? Wie können wir uns so einen Tag, so eine Netzwerkveranstaltung vorstellen?
Also wir haben jetzt im Herbst haben wir den nächsten großen und der wird diesmal richtig groß, weil das ist nicht nur mein Netzwerkveranstaltung, sondern das ist von allen MedTech-Clustern Österreichs. Das ist der dritte Austrian Life Science Day. Hört sich staatstragend an. Das ist quasi eine Staffel, die haben wir aufgenommen. Die war zuletzt in Graz und im ersten Jahr in Wien. Und der Austrian Life Science Day ist eine Ganztagesveranstaltung und dieses Jahr am 8. Oktober im Schlossmuseum in Linz mit einem sehr coolen Thema, das war schon definiert, das habe ich aber sehr gerne aufgenommen. Da geht es rund um die Sustainability, das heißt Nachhaltigkeit in der Medizin, Technik, in Life Science ist ein wahnsinnig spannendes Thema und wir haben uns fest vorgenommen, einen Mutmachertag daraus zu machen, weil ich weiß, dass Klimawandel, Klimaschutz oftmals ein bisschen negativ behaftet ist, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, weil Klimaschutz ist Menschenschutz. Also wir müssen nicht die Erde schützen, der ist das wurscht. Die wird auch in 10 Millionen Jahren noch existieren, nur dann halt nicht mehr mit den Menschen drauf. Und gerade im Gesundheitswesen gibt es noch wahnsinnig viele Stellschrauben, an denen man drehen kann, um den CO2-Ausdruck zu reduzieren. Und da bringen wir also coole Unternehmen auf die Bühne, die erzählen, was sie schon machen, womit sie gekämpft haben und wie sie es dann letztendlich gelöst haben. Wir haben auch eine tolle Keynote, die wir auch recht hochkarätig besetzt haben. Wir freuen uns auch, dass Landeshauptfrau-Stellvertreterin Haberlander mit dabei sein wird, um mitzudiskutieren, ob man sich einen Klimaschutz heutzutage eigentlich noch leisten kann oder nicht. Und ja, wir werden ihn uns leisten müssen. Wir haben tolle Keynotes und das Ganze mit so circa 200 Leuten, die natürlich auch ganz, ganz klar dem Vernetzen. Gerade weil das aus ganz Österreich Unternehmen sind, Player, die sich ansonsten vielleicht nie in Linz treffen würden. Weil wir möchten schon, und das haben wir auch im Vorfeld vorbereitet, wir haben so eine kleine Webinarreihe gemacht, wo wir wirklich das Thema Sustainability in unterschiedlichen Aspekten beleuchtet haben, um unsere Teilnehmer auch schon ein bisschen darauf vorzubereiten. Also wir versuchen immer, dass wir nicht einfach nur eine Veranstaltung machen. Ich sage immer so schön, ich möchte bei meinen Veranstaltungen nicht googelbares Wissen vermitteln, weil nichts ist fader, als wenn man da sitzt und sagt, jo, schon dreimal gehört, fünfmal gelesen, sondern dass man wirklich sich inspirieren lässt von den Beispielen, von den Projekten auch, die auf die Bühne kommen. Und dass man in den Pausen oder auch an den Ausstellungsständen einfach die Gelegenheit nutzt zum Reden, zum Austausch. Dass da ein bisschen was weitergeht und auch, dass man sich vielleicht gegenseitig bestärkt im Sinne von, ja, es gibt vielleicht Einschränkungen, wenn wir dies, das, jenes machen. Aber das kann man auch immer als Chance sehen. Also ich finde, der Klimaschutz, da gibt es so viele Möglichkeiten, was Neues zu entwickeln, was neu zu denken. Und da gibt es ja auch in der Welt draußen schon recht viel, ne? Und das möchten wir mit diesem Tag machen. Und wie gesagt, ist dann immer so eine Mischung aus Klassentreffen mit vielen neuen Mitschülern, wo man sagt, hey, dich kenne ich ja noch nicht. Was tust du denn da? Bei kleineren Veranstaltungen haben wir es früher auch schon so gemacht, dass wir uns im Vorfeld die Teilnehmerlisten anschauen und gesagt haben, okay, A muss dringend mal mit B reden und C müssen wir mal mit D in Kontakt bringen. Und dann haben wir die Leute wirklich zugeführt. Weil nicht jeder ist ein Plappermäulchen, so wie ich, und ist vielleicht ein bisschen schüchtern, würde aber sehr davon profitieren, wenn er wüsste, dass XY ihn eigentlich brauchen könnte. Oder? Also unsere Partner sind zum Teil wirklich so, dass da, wir haben ja nicht nur reine Medizintechnikunternehmen, wir haben ja auch viel Zulieferer etc., dass die wirklich miteinander auch dann Business machen. Und dies freut uns dann. Alles für den Standort.
Jetzt lassen wir ganz kurz noch mal ein bisschen reintauchen, denn ich komme ja auch ein Stück weit aus der Medizintechnik. Ich habe auch noch ein Netzwerk, vor allem in Niederösterreich. Jetzt meine Frage, kann da jeder, der in einem Medizintechnikunternehmen ist, hinkommen? Oder gibt es da spezielle Einladung? Oder wie kann man sich dort anmelden?
Also über die Website, ganz einfach, und Eco Plus, also sprich Niederösterreich, ist dabei. Also anmelden kann sich wirklich jeder, der sich dafür interessiert. Und es muss auch jetzt nicht zwingend ein Medizintechnikunternehmen sein. Es kann auch ein Zulieferer sein, der sich dafür interessiert, oder ein Forscher oder ein Berater, der sagt, in der Richtung möchte ich mich auch mal ein bisschen informieren. Also wirklich, je breiter, desto besser. Also ich bin immer ein Fan von, dass man sagt, man denkt das breit. Auch wenn vielleicht auf Anhieb man nicht weiß, wen treffe ich denn da, oder gibt's da genau die Zielgruppe, die ich jetzt vielleicht antreffen möchte. Aber man weiß nie, was sich aus Gesprächen ergibt. Und wir haben das wirklich schon erlebt, dass wir gedacht haben, also die gehören ja überhaupt nicht zusammen. Und da sind dann Sachen draus entstanden, ne? Und ja, so aus ganz Österreich sind die Teilnehmer wirklich sehr herzlich willkommen. Es ist eine kostenfreie Veranstaltung. Nur die Anmeldung ist Pflicht, weil sonst wissen wir nicht. Und bei 250 müssen wir zumachen, weil dann sprengen wir das Schlossmuseum, den großen Saal. Ne?
Jetzt hast du im Gespräch auch gesagt, man weiß ja nicht, was sich dann eventuell ergibt. Das heißt, du sprichst auch in Möglichkeiten, beziehungsweise siehst auch Möglichkeiten. Wie ist es denn bei dir in deinem Lebenslauf noch gewesen? Du warst eigentlich in der IT und bist dann zur Medizin-Cluster-Managerin berufen worden. Wie hat das noch funktioniert? Da bin ich nur neugierig.
Ja, so ursprünglich war ich im IT-Cluster für Marketing und Kommunikation zuständig. Und nach 2 Jahren ist bei uns der Newsroom entstanden. Das kennt man ansonsten aus den Nachrichten zum Beispiel, also aus den oberösterreichischen Nachrichten oder von anderen Medienhäusern, dass in einem Newsroom ganz konzentriert die Kompetenzen gesammelt sind, und man dann von einer zentralen Stelle quasi alle anderen bedient. Das heißt, ich war dann Themenmanagerin und habe unter anderem den Medizintechnik-Cluster betreut und habe mich da eigentlich in die Themen ein bisschen verliebt. Also ganz speziell, wenn man jetzt ein Name-Dropping machen darf, die Firma Searchbrite ist ein Partner von uns und die machen Schrauben für Handgelenke aus Knochenmaterialien. Und ich hatte ja bis dato mit der Branche eigentlich überhaupt keinen Kontakt und war irgendwie sehr begeistert, was alles so machbar ist, und habe mich dann halt immer stärker da reingewühlt. Und dann gab es im Oktober 2018 die Möglichkeit, als Key-Accounterin in den Medizintechnik-Cluster zu wechseln. Und das habe ich dann sehr gerne wahrgenommen. Und als dann die ehemalige Leiterin nach Wien gegangen ist, nach auch 10 Jahren im Unternehmen, habe ich dann das Hearing durchgemacht und habe mich für den Job qualifiziert, also beworben und qualifiziert, und freue mich sehr, dass mir da das Vertrauen ausgesprochen wurde, auch als Nicht-Branchen-Fachfrau. Aber ich sage immer so schön, mein Team muss die Branche oder die Medizintechnik fast besser kennen als ich. Ich bin dafür da, dass ich weiß, welche Projekte ich an wen geben darf, wen ich mit wem vernetzen muss. Und ich muss nicht en Detail verstehen, wie ein Röntgengerät versteht oder wie ein Implantat funktioniert. Ich muss nur verstehen, was braucht es, damit dieses Unternehmen jetzt seine Ziele erreichen kann. Was kann unser Beitrag dazu sein? Das können wir, also die Produktvielfalt ist so riesig, dass wir nicht wirklich über Detailwissen sein können. Ich muss der Branche nicht ihren Job erklären. Ich muss ihnen nur sagen, mit wem sie ihren Job besser machen könnten.
Vielen Dank für dieses unglaublich spannende Gespräch, liebe Frauke. Wir sind am Ende dieser Folge und ich habe immer kleine Blitzlichter. So kurze Fragen, kurze Antworten. Ist das okay für dich? Okay, eine kurze Frage, die mich brennend interessiert. Was würdest du sagen, ist deine Superpower als Führungskraft?
Ich bin authentisch. Das ist also meine Superpower für fast alles. Ich bin jetzt in einem Alter, wo ich mich auch nicht mehr so komplett verstellen mag eigentlich. Und ich glaube, wenn das Team merkt, das, was ich sage, das meine ich. Und auf das, was ich sage, kann man sich verlassen. Das ist eigentlich fast das Wichtigste. Ich bin recht empathisch. Das ist manchmal von Nachteil, aber zusammen mit der Authentizität kann das Team sich wirklich darauf verlassen, dass ich immer hinter ihnen stehe und dass ich ihnen nicht mehr zumute, als sie auch verkraften können.
Diese Begegnung hat mein Leben verändert.
Naja, das war dann schon in Kapstadt, weil, sag ich mal, ich bin ja doch aus meinem gut bürgerlichen Zuhause im Westerwald mit zwei Porsche 911ern vor der Tür und habe innerhalb von einer Woche dann entschieden, dass ich da alles aufgebe und nach Österreich gehe, ins Unbekannte, also ins kalte Wasser gesprungen. Das war, glaube ich, schon life-changing.
Jede Frau sollte.
Sollte ihre wilde Phase ausleben. Also das hört sich jetzt vielleicht komisch an, das ist auch noch nicht das Thema hier heute gewesen, aber man sollte ausprobieren und man sollte auch, glaube ich, auf sein Herz hören. Also ich weiß noch, als ich damals vor der Entscheidung stand, was mache ich denn jetzt mit dem Erlebnis aus Südafrika und bleibe ich oder gehe ich, habe ich mir gedacht, man sollte auf sein Herz hören und mein Lebensmotto ist so ein bisschen, man bereut nur die Entscheidung, die man nicht getroffen hat. Und ich habe damals zu mir gesagt, wenn ich irgendwann am Sterbebett denke, hätte, was wäre wohl passiert, wenn, und macht's einfach. Es gibt fast nichts, was man nicht irgendwie nachher dann doch wieder korrigieren kann. Und wenn die Entscheidung sich so gut anfühlt, dann lasst euch nicht von außen irgendwas anderes einreden. Nur weil die Vernunft vielleicht sagt, das ist aber jetzt ungewiss und wer weiß wenn und überhaupt. Das gilt bei Jobentscheidungen, aber auch bei privaten. Aus der Komfortzone rauszukommen, bringt einen meistens weiter.
Was ist so dein Erfolgsrezept?
Gibt es, glaube ich, nicht. Man muss die Chancen ergreifen, die sich einem anbieten. Also es ist jetzt vielleicht für einen Karriereratgeber nicht förderlich, aber mir ist eigentlich alles passiert, sage ich mal fast. Ich habe da keinen Langzeitplan gehabt, nur ich habe eine Chance gesehen. Das war nach dem Studium, als ich gemerkt habe, dass es doch nicht schlecht ist, wenn man sich gut mit den Geschäftsführern stellt. Wenn man auch die Sonderaufgaben übernimmt, die einem hingeben, wenn man es schafft, sichtbar zu werden. Ich glaube, das wäre vielleicht noch ein gutes Takeaway. Sichtbar werden. Wir Frauen neigen dazu, einfach im Stillen unseren Job zu machen. Und dann sagt irgendjemand, wie die Frau Meier, kenne ich ja gar nicht, ne? Während Männer für jede Kleinigkeit sich auf die Bühne stellen und gelobt werden wollen, machen wir einfach unser Ding. Und ich habe dann irgendwann früh gemerkt, damals in der IT, du musst kämpfen ein bisschen. Gerade gut, als mehr oder weniger eine der wenigen Frauen wird man eh schon ein bisschen sichtbarer. Aber als junge Blondine muss man auch darum kämpfen, dass man ernst genommen wird. Und dieses Sichtbarwerden, sich die Bühnen, die sich einem bieten, auch zu nutzen. Und ja, Chancen nicht vorbeistreichen lassen, weil man vielleicht glaubt, weiß ich nicht, ob ich das eigentlich kann. Oder ich finde es immer so bezeichnend, dass Männer, wenn ich jetzt mal eine Jobausschreibung habe, 10 Sachen sind verlangt, der Mann erfüllt nur eines davon, er bewirbt sich. Bei uns ist es genau umgekehrt. Wir erfüllen eine nicht und sagen, ich weiß nicht, ob das Richtige für mich ist. Und davon müssen wir weg.
Liebe Frauke, vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass ihr bis zum Schluss mit dabei wart. Und die letzten Worte dieser Folge gehören dir.
Ja, dann sage auch ich danke für das nette Gespräch, liebe Ursula. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn auch mehr Frauen vielleicht auf einem meiner Veranstaltungen sind oder vielleicht generell an Netzwerken teilnehmend. Wie gesagt, die Business Up Austria, die hat auch noch andere Branchencluster. Nutzt die Möglichkeiten, wenn euch euer Arbeitgeber die Chance gibt, an was auch immer für gearteten Netzwerken teilzunehmen. Nutzt sie beruflich, aber nutzt vielleicht auch die Netzwerke, die sich im privaten Umfeld bieten, sei es jetzt ein Service-Club oder auch andere Sachen. Aber gemeinsam sind wir so viel stärker. Wir wissen es nur manchmal nicht.
Danke, dass du bis zum Schluss mit dabei warst. Falls dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du sie weiterempfiehlst, wenn du sie teilst, wenn du sie bewertest. Und am meisten freue ich mich darauf, dich als Zuhörerin beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.